Aline, willkommen im Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, du bist die Zweite, die jetzt da ist für das Thema Behind Performance, ein Subformat hier bei mir im Podcast. Du wirst uns gleich vorstellen, was du machst. Erste Frage, hast du heute schon trainiert oder Sport gemacht?
Nee, leider nicht. Ich hoffe, heute Abend habe ich es noch. Ja.
Okay, sehr, sehr gut. Also immer noch auf jeden Fall im sportlichen Modus. Stell uns doch mal kurz vor, wer du bist. Natürlich, was du heute machst und wofür man dich vielleicht am ehesten kennt draußen.
Ja, also ich bin Aline Rotter-Focken, 35 Jahre alt, Olympiasiegerin im Ringen, in Tokio geworden, 2021, das waren die verschobenen Corona-Spiele sozusagen. Ja, heute bin ich zweifache Mutter von zwei kleinen, tollen, wilden Kindern. Heute beim Deutschen Ringerbund als Leistungssportreferentin, versuche also jetzt, habe so ein bisschen die Seite gewechselt von der Athletin zur Funktionärsebene und versuche so ein bisschen für die nachfolgende Generation gute Rahmenbedingungen zu schaffen, die Athleten zu beraten und die zu unterstützen in ihrer Karriere. Und bin nebenher Speakerin, darf Motivationsvorträge halten, erzähle von meiner Geschichte und von all den Dingen, die ich gelernt habe auf der Reise im Leistungssport.
Sehr cool. Also wir werden natürlich gleich ein bisschen auch daran arbeiten, um herauszufinden. Das ganze Thema Olympiasieg, das ist ja wirklich etwas, was nicht viele Leute auf der Welt schaffen. Dazu gehört sehr viel Beharrlichkeit, nehme ich mal an. Das werden wir gleich herausfinden, in welcher Form du das natürlich dann über Jahre da reingesteckt hast. Aber sag ruhig nochmal kurz was zu deiner aktuellen Rolle. Du hast gesagt, Rahmenbedingungen schaffen, jetzt auch für Leistungssportler zukünftige. Ja, vielleicht auch Europa-Weltmeister und Olympiasieger. Was meinst du damit genau und was beinhaltet das alles?
Ja, also es ist natürlich, gerade wenn man nicht aus dieser Bubble kommt, sage ich mal, denkt man, die Sportler trainieren und fahren dann zu ihren Wettkämpfen und gut ist. Aber das hat alles durch öffentliche Gelder vom Bundesinnenministerium finanziert wird. Ne? Die Sportförderung, das sind ja alles sehr, sehr, sehr streng reglementierte Dinge in Deutschland und das Geld zu erhalten müssen, einfach auch Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ne? Es gibt Kaderplätze, also das hat man ja alles auch irgendwo schon mal gehört und es muss einfach auch Leute da hingeben, die diese Sachen planen, die Maßnahmen planen, Jahresplanungen erstellen, die kalkulieren, die dann auch die Gelder beantragen und gibt es Bundesstützpunkte in Deutschland. Das kostet alles natürlich unfassbar viel Geld. Der Mehrwert ist natürlich groß, aber gibt da halt sehr, sehr viel hintendran Trainerfinanzierungen und auch so banale Sachen wie die duale Karriere von Athleten, Athletinnen. Ne? Die wenigsten können davon leben, vom Sport im Ring schon mal gar nicht. Natürlich Sportförderstellen, es gibt aber auch Ausbildungen, es gibt Arbeitgeber, die das unterstützen, es gibt Studien. Ne? Und das sind so ein bisschen die Sachen, die vernetze ich miteinander. Meine Vorgesetzte ist die Sportdirektorin, das heißt die komplette sportliche Leitung hat. Das kennt man ja auch zum Beispiel aus so Bundesliga-Vereinen oder sowas. Und ich bin sozusagen ihre rechte Hand und wir arbeiten so zusammen und versuchen wirklich die ganzen leistungssportlichen Strukturen zu schaffen. Mit meiner Vergangenheit jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen eine beratende Funktion für die Trainer und für die Athletinnen inne, weil ich einfach viele Jahre miterlebt habe und auch sagen kann, was war gut, was war schlecht. Und ja, also diese ganze Verbandsarbeit ist doch viel, viel bürokratischer, als man sich vorstellen kann. Und das muss dann einfach gemacht werden. Und dann müssen natürlich auch immer mal wieder, gibt es neue Projekte, es gibt Forschungsprojekte, innovative Sachen. Und da arbeite ich natürlich auch so immer mal wieder mit. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel Homeoffice, es ist sehr viel Sprechen, Kommunizieren, Planen. Es kommen auch oftmals ganz kurzfristige Sachen rein. Für mich ist es sehr, sehr wenig praktisch manchmal. Das ist aber einfach jetzt auch meiner Lebenssituation geschuldet. Das ist auch okay so.
Ja, schauen wir mal aus deiner Perspektive. Du hast es ja selber mal durchlebt. Wie sich das vielleicht dann auch bei dir ausgewirkt hätte, falls du auch in den Genuss gekommen bist von jemandem wie dir. Ich weiß nicht, wie es dann zu deiner Zeit war. Aber erklär uns doch mal oder nimm uns mal ein bisschen mit in diesen Ringersport. Also ich glaube, die meisten Leute da draußen, wahrscheinlich sportlich, die waren vielleicht mal in einem Sportverein und haben vielleicht Fußball gespielt oder irgendeinen Sport gemacht, der vielleicht in der Breite mehr ausgerollt ist. Ringen ist, glaube ich, schon eher nischiger. Muss man erstmal zu kommen. Yeah. Aber du hast schon Trainerkosten angesprochen etc., aber es gibt doch bestimmt auch Vereine oder wie startet man denn als Kind mal ins Ringen?
Ja, also die meisten Kinder kommen irgendwie über Kontakte, über Bambini-Grundschulangebote oder tatsächlich über die Familie da dazu. So war es auch bei mir, ne? Bei mir waren die Männer alle Ringer und ich bin dann so ein bisschen da reingeboren. Ja, und die Vereinsstruktur ist jetzt gar nicht so klein im Ringen. Besonders in Süddeutschland gibt es schon sehr, sehr viele Vereine. Also, und auch allgemein muss man sagen, gibt es bei uns halt in den kleineren Orten. Ne? Wir sind jetzt nicht so in den Großstädten. Es gibt diese Vereine, aber die sind da halt natürlich nicht so bekannt, weil da ganz andere Konkurrenten irgendwie sind. Aber jetzt gehst du irgendwie in den Vorort, jetzt beispielsweise von München, oder du gehst irgendwie, ne, in Stadtteile von den großen Städten, und da sind dann schon auch sehr, sehr, sehr gute Vereine, sehr große Vereine, die auch eine gute Arbeit leisten. Das ist natürlich die Basis. Wir bieten da auch immer Bambini-Training, Jugendtraining an, und man muss eigentlich auch sagen, wir sind absolute Nischensportler in Deutschland, aber eigentlich sage ich immer, für kleine Kinder, und ich habe jetzt selber einen Vierjährigen, gibt es eigentlich keinen besseren Ort als die Ringerhalle. Warum? Die haben alle viel Energie, die haben alle viel Emotionen, die haben alle viel, wo sie funktionieren müssen. Und deswegen ist Sport natürlich sowieso ein tolles Ventil, aber eine Ringerhalle ist, da liegt eine Matte, ne? Da können sie sich nicht verletzen, da können sie rennen, toben, flitzen. Bei uns dürfen sie auch mal rumschreien. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn man zum Beispiel in der Schwimmhalle ist oder irgendwo beim Turnen, wo einfach die Verletzungsgefahr super hoch ist. Und ja, was machen wir mit den Kindern? Wir machen Raufen nach Regeln. Also das, was sie zu Hause auf dem Sofa mit ihren Geschwistern machen, das machen wir in der Halle. Und so versuchen wir natürlich auch zukünftige Ringer und Ringerinnen zu gewinnen. Die meisten haben so ein bisschen Angst und Vorurteile, dass wir so eine brutale Kampfsportart sind und super aggressiv alle, ne? Und so ein bisschen wie dieses ganze Thema Ballerspiele. Wenn man kämpft, dann wird man aggressiv. Aber unser Ziel ist genau das Gegenteil, ne? So die Aggression abzubauen, den Emotionen so Platz zu geben und einfach die Kinder stark zu machen. Und das machen bei uns die Vereine. Und von den Vereinen, wenn dann die so besser und besser werden, das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig, wie ist die Trainingsplansituation, wie viele Trainer haben die überhaupt, wie viel können sie überhaupt leisten. Ne? Also es gibt mein Heimatverein jetzt, da ist jeden Tag Training, die haben eine fest installierte Matte, das ist durch die letzten Jahre alles gekommen, weil Krefeld viele Hallen hat, wo sie das mal eben so machen können. Im Dorf ist natürlich wieder das eine ganz andere Situation. Und wenn daraus dann sich jemand entwickelt und besser wird und wirklich diesen leistungssportlichen Weg einschlägt, dann geht es irgendwann Richtung Bundesstützpunkt. Da haben wir 8 Stück in Deutschland. Dann müssen sie dort mit trainieren. Dann kommen sie so ein bisschen in die Auswahl. Und ja, dann wird das Ganze professioneller. Und dann geht das auch mehr in unsere Hände als Deutscher Ringerbund. Dann wird die Planung durch die Bundestrainer vorgenommen. Aber die Basis sind die Vereine und das Ehrenamt, absolut.
Okay. Und in deinem Beispiel speziell, wie bist du das erste Mal und wann in die Ringerhalle gekommen?
Ich glaube, das erste Mal, da war ich ein paar Wochen oder ein paar Monate alt tatsächlich. Weil bei mir, wie gesagt, also mein Papa war Ringer, mein Opa war Ringer, mein Onkel war Ringer, mein Bruder war Ringer. Ne? Also ich bin da, so wie manche in dieses Fußballleben reingeboren werden, so wurde ich da reingeboren. Mein Papa war damals auch noch aktiv, und dann ist meine Mutter immer mit uns mit, und ich glaube, ich habe schon auf der Matte gelegen als Baby tatsächlich und so ein bisschen gekrabbelt. Das ist natürlich kein Ring. So mit 4, 5 Jahren dann genau mit diesem Bambini-Training angefangen, ja, einfach mal toben und so ein bisschen Körperkontakt und sowas. Genau, und dann ab 6, 7, ja, war ich halt so richtig auch mit Wettkämpfen und mehrmals Training in der Woche. Dann ist das so langsam gewachsen von 2-mal Training zu 3-mal. Und ja, das geht dann Step by Step.
Kannst du ganz kurz nochmal den Sport selbst als Kampfsport einordnen? Weil bei Kämpfen denkt man immer an Schlagen. Das ist ja nicht der Fall. Deswegen, also du hast vorhin genannt, irgendwie Raufen nach Regeln. Was sind denn genau die Regeln und wie kann man denn gegen seinen Gegner kämpfen und ihn dann auch besiegen?
Ja, also was beim Ringen ähnlich wie auch zum Beispiel beim Judo, bei diesen olympischen Kampfsportarten einfach maßgeblich ist, ist ja, wir sind eine Kampfsportart, es ist eine Vollkontaktsportart, wir kämpfen gegen gleichaltrige und gleich schwere Kontrahentinnen, Frauen gegen Frauen, Männer gegen Männer. Im Kindesalter dürfen auch noch Mädchen gegen Jungs kämpfen. Und es ist aber so, dass bei uns nichts erlaubt ist, was dem Gegner schaden könnte. Ne? Also es ist eine sehr technische und taktische Sportart. Es hat sehr viel mit mentaler Stärke zu tun, ne? Und auch irgendwie so Ängste überwinden, weil du bist halt mit diesem 1 gegen 1. Niemand kann dir helfen auf der Matte. Das ist schon auch sehr herausfordernd. Aber ja, es gibt nahezu 3000 Techniken im Ringen, und Kratzen, Beißen, Schlagen, Würgen, gegen das Gelenk hebeln, das ist alles streng verboten. Sprechen auf der Matte ist streng verboten. Also es gibt es bei uns auch nicht, dass, ne, es ist ein Kampfrichter in der Mitte, da wird ganz, also die Regeln sind sehr, sehr streng, und Es geht natürlich auch mal hart und heiß her, aber tatsächlich ist es sehr kollegial, sehr freundschaftlich. Jeder Kampf beginnt und endet mit einem Handschlag. Und grob gesagt ist das Ziel, deinen Gegner, deine Gegnerin mit beiden Schulterblättern auf die Matte zu bekommen. Also in die Rückenlage, sie da zu fixieren. Das kommt dann so einem K.O. beim Boxen gleich. Und wenn das nicht gelingt, dann geht unser Kampf 2x3 Minuten und wir müssen in der Zeit einfach Techniken anwenden und Punkte sammeln und am Ende mehr haben als der oder die andere.
Okay, sehr gut, danke dir. Was würdest du sagen, sind körperliche, also Vorteile, was muss man mitbringen, wenn man sich so dieses Dreieck anschaut aus Technik, Kraft, Ausdauer oder vielleicht auch Speed noch mit dazu nehmend? Was sind so die idealen Ringereigenschaften?
Aber das Beste am Ringen ist, dass es eigentlich fast egal ist, was du für Voraussetzungen mitbringst, weil es einfach ja so breit gefächert ist. Ne? Ein reiner Kraftprotz wird auf der Matte nicht gegen den Techniker gewinnen. Und ein Techniker, der nur Technik hat und nicht stark oder nicht schnell und nicht ausdauernd ist, der hat keine Chance gegen jemanden, der das ist. Ne? Also man kann auch nicht sagen, dass jemand, der wahnsinnig viel Bewegungsgefühl und Talent hat, die haben schon ein bisschen einen Vorteil, ganz klar, koordinativ starke Menschen, Kinder, die schnell lernen, logisch, die haben es ein bisschen einfacher, weil es auch sehr anspruchsvolle Bewegungen bei uns gibt. Aber es gibt nicht den perfekten Athlet, die perfekte Athletin. Es gibt nur den, der seine Stärken und seine Schwächen und die zu nutzen weiß. Und in meinem Fall zum Beispiel, ich war nicht besonders schnellkräftig. Ich bin nicht die allerbeste Technikerin, aber wo ich gut drin bin, ich bin sehr ausdauernd gewesen und ich wusste halt, worin ich gut bin. Weißt du, wie ich meine? Und am Tag X das zusammenzubringen und zu wissen, wie ich was anwenden muss gegen eine Chinesin, die extrem technisch stark ist oder gegen eine Amerikanerin, die physisch gut ist. Ne? Das macht den Besten die beste Athletin aus. Deswegen kann man gar nicht sagen, du musst viel das haben oder viel das haben. Auf jeden Fall musst du Köpfchen haben und auf jeden Fall musst du strategisch gut sein. Und das Schöne ist, wenn wir uns einen Arm brechen, wir können einfach alles andere weiter trainieren, was möglich ist mit einem Arm. Wir müssen überall besser sein.
Dann vielleicht so aufs Training guckend, du hast schon so ein paar Aspekte angesprochen, die man mitbringen muss, wenn man jetzt wirklich sich anfängt für Olympia vorzubereiten. Jahre, die man dann macht. Und klar macht man das dann schon irgendwo ja auch als Kind, aber da vielleicht noch eher noch nicht gleich mit diesem Ziel im Hinterkopf. Aber was für Bereiche trainiert man denn dann so über den ganzen Tag?
Ja, also so eine Standard-Trainingswoche im Spitzenbereich, also wenn man wirklich Richtung Olympische Spiele geht, dann reden wir auch nicht mehr vom Kindesalter, da reden wir dann so ab 20, 21 Jahre, sind bei uns 10-11 Einheiten in der Woche. Das bedeutet so 4-5 Matteneinheiten, also eigentlich sind wir fast jeden Tag unter der Woche auf der Ringermatte und machen wirklich das spezifische Ringertraining, Sparring, Kämpfen, Techniktraining und solche Sachen, was natürlich auch immer so spezielles Kraft- und Ausdauertraining auch irgendwie ist, weil dich stundenlang am Gegner festhalten ist natürlich auch spezielles Training. Und die andere Einheit unter der Woche, meistens am Morgen, ist dann irgendwas Allgemeines im athletischen Bereich bei Kraft, bei Ausdauertraining, also wirklich aber auch bei so intensiven Sachen. Ne? Natürlich gehen wir auch mal laufen, es gibt auch Grundlagenphasen bei uns, aber Ringen ist hochintensiv, deswegen machen wir auch viel so HIIT-Training, ne? Diese Intervalle und sowas. Kraft brauchen wir eigentlich die volle Palette, von der Kraftausdauer zur Maximalkraft, zur Schnellkraft trainieren wir je nach Jahresplan und je nach Situation eigentlich alles immer wieder. So geht dann die Woche ins Land, dass du so wirklich 5 allgemeine Einheiten hast und dann nochmal 5 spezifische auf der Matte. Gibt da natürlich auch noch regenerative Sachen oder Physiotherapie. In meinem Fall war dann auch noch immer ein fester Bestandteil, das mentale Training. Ja, aber das ist so der Standard, sage ich mal.
Okay. Und Mattentraining, ist es dann immer also Sparring, also kontrolliertes Ringen oder Techniken und Abläufe oder wie
ja,
sieht es aus?
Ja, also es ist nicht immer nicht Kämpfen, weil Kämpfen einfach auch sehr, sehr intensiv ist. Also die meisten sagen, habt ihr nur 6 Minuten, das ist ja nichts. Aber man kann sich so vorstellen, wenn man 6 Minuten irgendwo an der Klimmzugstange hängt. Also wir bekommen in einem Kampf weit über 20 Laktat innerhalb von 6 Minuten. Und deswegen ist natürlich auch das Kampftraining, das natürlich nicht so intensiv gestaltet werden kann wie ein einzelner Kampf, aber das kann man jetzt nicht jeden Tag voll durchkloppen. Ne? Also es ist meistens immer ein kleiner Anteil Kämpfen dabei. Aber es gibt schon ganz klare Aufteilungen, ne? Dass es wirklich auch mal reines Techniktraining ist, mit einem kleinen Anteil irgendwie nur. Und dann gibt es auch wirklich Einheiten, dann machen wir uns warm. Aber man muss sagen, unsere Erwärmung ist auch schon 30 bis 40 Minuten sehr, sehr intensiv, weil wir uns einfach von Kopf bis Fuß jede Zelle eigentlich bereit machen müssen, ne? Weil es ist einfach Vollkontakt. Sehr, sehr viel Athletik, Grundathletik, viel Turnen auch in unserer Erwärmung mit drin. Ja, dann gibt's auch dann Einheiten, da wird dann einfach eine Stunde gerungen. So, eine Stunde Sparring gemacht, ja, mal weniger intensiv. Aber das ist nicht jeden Tag. Also das ist wirklich auch ein bisschen so im Jahresverlauf, ne? Richtung Wettkampf werden die Einheiten kürzer, intensiver, mehr Kämpfe, weniger Technik, Taktik. Und so im Grundlagenbereich, dann sind die Einheiten länger, weniger intensiv. Da übt man auch wirklich neue Sachen und lernt neue Abläufe und ja, beinhaltet eigentlich alles.
Okay. Und wie sieht denn so, also ich habe noch eine Follow-up-Frage zu der Erwärmung, das finde ich ja schon interessant, wenn man sich so lange warm macht. Aber wie sieht denn so eigentlich ein Krafttraining aus im Ringen? Weil Ringen ist schon so ein Sport, den habe ich abgespeichert. Da sind so Leute, die haufenweise Klimmzüge und sind super stark. Das Krafttraining so ausgelegt sein, dass man super, also sehr, sehr stark wird, sehr viel Kraft hat, aber gar nicht so massig wird, finde ich. Also im Vergleich zu Power. Kraftsportarten oder Strongman so, ne? Die sind ja riesig.
Ja, also wir bewegen schon ordentlich Gewicht, aber reine Muskelmasse, die dann nicht funktioniert und vor allem nicht lange funktioniert, sondern nur ein, zwei Wiederholungen, das bringt uns halt gar nichts, genau wie du sagst. Also wie ich gesagt habe, wir trainieren schon auch alles so Richtung Wettkampf, ist es dann wirklich auch Maximalkraft. Wir sind sehr viel im Langhantelbereich, also machen das olympische Gewichtheben, umsetzen, Kniebeuge, Bankdrücken, Rudern, also wirklich eben Lastheben. Mit der Langhantel die ganz komplexen Übungen, da gehen wir aber auch von allen Bereichen eben von Kraftausdauer bis zu Maximalkraft einer Wiederholung. Und dann bewegen wir auch mal ganz kurz, ganz viel schweres Gewicht, aber es ist genau wie du sagst, unsere Muskeln müssen funktionieren und die müssen über einen längeren Zeitraum funktionieren. Deswegen Klimmzüge, Seile klettern, so spezifische Übungen, ne, so Griffkraft. Und das gehört bei uns zum täglich Brot. Wir brauchen starken Rumpf. Von sehr starken Nacken-Schulterpartie, ne, weil viel an unserem Kopf gerissen wird. Wir stoßen oft gegeneinander. So. Und das ist jetzt kein reines so Krafttraining, wie man es aus einem Fitnessstudio kennt. Aber man kann schon sagen, also das, was jetzt teuer als CrossFit verkauft wird, das ist eigentlich unsere Basis, unser Basic-Krafttraining im Kampfsport. Also das machen Judokas, das machen Ringer schon immer. Nur jetzt heißt es halt CrossFit, ne, und kostet sehr, sehr viel Geld, aber das ist eigentlich das, was wir auch immer gemacht haben. Und es gibt verschiedene Programme, aber wie ich schon gesagt, wir brauchen die ganze Palette. Wir müssen stark sein, wir müssen explosiv sein, aber vor allem müssen wir das halt 6 Minuten sein können, so gut wie möglich.
Okay, verstanden. Wir kommen gleich noch ein bisschen mehr natürlich auch wieder zurück in die Themen hier im Podcast, aber ich finde das schon ganz interessant auch mal, wenn man jemanden da hat, auf Weltniveau in einer Sportart ist, vielleicht auch von dieser Sportart fürs eigene halt ein bisschen was zu lernen. Was würdest du sagen, ist so die Nummer eins, vielleicht Trainingswissenschaft, Trainingslehre oder so im Hinblick auf das eigene sportliche Verhalten, was man vom Ringen lernen kann?
Also ja, also trainingswissenschaftlich und Trainingslehre ist natürlich bei uns sehr, sehr spannend, weil du eben all diese physischen Komponenten zusammenbringen musst. Und weil das natürlich auch sehr intensiv ist und Kontaktsport auch automatisch immer ein bisschen gefährlich. Also wir verletzen uns tatsächlich viel weniger, glaube ich, als die Menschen denken. Ne? Mhm. Also viel weniger als irgendwelche Teamsport- oder Ballsportarten, weil wir einfach athletisch so gut ausgebildet sind. Es sind dann wirklich Unfälle oder Ermüdungserscheinungen. Und das ist natürlich auch das, wo man einfach lernen muss zu steuern, je älter man auch wird und auch je nachdem, was für einen Kampfstil man hat. Es geht auch ein bisschen um die Gewichtsklasse, ne? So Schwergewichtsringer, ich war jetzt eine Schwergewichtsringerin, muss anders trainieren als die Leichtgewichte, ganz einfach. Und da muss man auch wirklich lernen, wie funktioniert der Körper. So, es gibt auch ganz banale Infekte und das kennst du aus dem Ausdauersport auch. Das ist bei uns genauso, ne? Ernährungsweisen, also wie man so das Gesamtpaket zusammenbekommt und das ist halt individuell. Also wir können nicht sagen, der Ringer XY muss so trainieren, sondern du musst wirklich auch ein bisschen die ganzen Parameter messen, was du einfach für ein Typ bist und wie du auch auf was reagierst. Ne? Wir haben zum Beispiel festgestellt, ich reagiere ganz schlecht im Verhältnis auf so banales Grundlagentraining. Ne? Also so, wenn du mich aufs Rad setzt, ich kann das machen, aber der Effekt ist viel geringer als jetzt bei Teamkolleginnen gewesen. So, ne? Hat mir aber extrem viel auch einfach abverlangt, weil ich das gar nicht mochte. So. Und dann muss man einfach durch auch das Training ein bisschen umstellen. So, ne? Dann war ich am Ende war ich älter, ich war dann 30. Das ist im Hochleistungssport natürlich nicht mehr so jung. Ich konnte dann nicht mehr 10, 11 Einheiten immer volle Pulle trainieren. Mein Körper, der war da nicht mehr zu in der Lage. Das wäre viel zu gefährlich. Da heißt, man muss viel smarter trainieren. Und das ist sowas, ich glaube, das kann man noch viel besser machen. Dazu brauchst du natürlich auch Ressourcen und Trainer und so weiter. Aber ich glaube, das ist das, was man vom Ring extrem lernen kann. Und ja, ansonsten fürs restliche Leben, für den Kopf, ja, einfach zu beißen. Also in einem Sport, du verdienst kein Geld, du kannst das nicht, also Idealismus, du machst das, weil du das willst, weil du da Bock drauf hast. Und dieses jeden Tag ein bisschen besser zu werden, dieses sich dem stellen, diesen Drucksituationen, die unfassbar hoch sind. Wir wissen, wie gesagt, nie, es ist nicht vergleichbar jetzt zum Beispiel mit jemandem, der beim Leichtathletik an der Startbahn steht. Natürlich ist auch immer Stress und Druck, aber die wissen, was da läuft. Ne? Die müssen dann 100 Meter sprinten und dann wissen sie ungefähr auch das Ergebnis, wie schnell sie laufen können. Bei uns ist nie, wir wissen nie, wer kommt als nächstes im Turnier. Vielleicht hast du eine Angstgegnerin. Ne? Also diese mentale Herausforderung ist unfassbar groß und das zu lernen, damit umzugehen, mit diesen Drucksituationen, mit den Verletzungen, mit den Rückschlägen. Ja, und da lernt man unfassbar viel, auch fürs Leben und für den Alltag. Und ich weiß noch, dass ich damals, wo ich mein Abi gemacht habe, mich vorbereitet auf die Europameisterschaft U20 und alle saßen in den Abiturprüfungen und die waren so nervös. Und ich dachte mir so, ey, warum seid ihr jetzt hier so nervös? Was ist jetzt los? Ihr wisst doch genau seit Jahren, dass dieser Tag jetzt kommen wird. Ihr habt doch jetzt hier 1000 Monate gelernt. Die waren ja alle so total Streber. Ich war ja noch so halb in der Vorbereitung. Ich so, ich bin viel schlechter vorbereitet als ihr und ihr seid so nervös. Ich habe dann noch Gewicht gemacht, ne? Das kommt bei uns auch noch dazu, Gewicht machen, abnehmen. Ich konnte nicht mal essen in diesen 6 Stunden, was trinken. Und die waren so, und ich habe richtig gemerkt, krass, das stresst mich gar nicht. Solche Sachen stressen mich überhaupt nicht mehr, weil diese Drucksituation im Turnier, die ist so viel krasser.
Okay. Das heißt, du hast also dann schon recht früh natürlich irgendwie gelernt, mit so Drucksituationen umzugehen, irgendwie auch auf täglicher Basis. Würdest du sagen, du hast, wenn du jetzt dich auf sowas vorbereitest, auch dann im Jugendalter, Erwachsenenalter, mehr erfolgreiche Tage, also Trainingstage, Tage, auf die du jetzt sozusagen, also die du nutzt, um auf Weltspitze zu trainieren, oder mehr Tage, wo du dir denkst, nicht erfolgreich gewesen?
Frage, das ist natürlich auch immer eine Sache, wie man das Ganze sieht. Puh, ich kann dir gar keinen.
Also so Gefühl, weißt du, was ich meine? Das, man hat doch am Abend so ein Gefühl, ich war 1% besser oder nicht.
Wie gesagt, ich glaube, die meisten Singer würden sagen, du hast mehr schlechtere Tage. Bei mir ist einfach mein Ding, wie ich ticke. So, du kannst jeden Tag wertvoll machen, nicht platt gesagt, sondern du kannst jedes Training zu einem machen, das zählt, auch wenn du keine guten Partner hast. Aber solche Sachen kommen natürlich bei uns. Ich habe ganz oft keine guten Trainingspartner gehabt, ne? Keine adäquaten, vor allem als Frau irgendwie. So, dann hast du widrige Bedingungen, also kaltes Wasser in der Dusche, keine Heizung in der Halle im Winter. Ne? Wir haben uns da die Gelenke, also es ist Vollkontakt. Du hast eiskalte Finger und dann knickst du dir die. So, also, Startprogramm bei uns, ne? Im Ausland, so. Wenn du da warmes Essen bekommst, was okay ist, wovon du nicht dir den Magen wollte, dann ist das gut. Also theoretisch, glaube ich, würden die meisten ja sagen, wir haben eher schlechte, aber ich würde das nicht sagen, weil es in anderer Hinsicht sehr wertvoll ist und gut war. So. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Ansichtssache und was ich daraus mache.
Okay. Und trotzdem hast du natürlich aus diesen Bedingungen, die jetzt oft nicht gut waren und vielleicht auch nicht so erfolgreich waren, ja irgendwie immer mehr Lust und Motivation da draus gezogen. Oder hast du dir auch oft mental selber gesagt, macht zwar gerade keinen Spaß, aber ich habe ein Ziel im Kopf und deswegen mache ich weiter?
Beides tatsächlich. Also ich muss sagen, ich hatte das sehr wenig, dass ich keine Lust hatte, auch schon als Kind. Das war jetzt, ich glaube, wenig Diskussion auch in meinem Kopf. Aber natürlich gibt es Tage, also in der Pubertät, im Hochsommer, ne, da bei 40 Grad in der Halle, Vollkontakt und Ding. Und auch dann einfach, wenn du einen schlechten Wettkampf hattest, ne, und dich dann immer wieder fragst zwischen Arbeiten, Studium und du hast irgendwie deine 60-70-Stunden-Woche und verdienst keinen Cent daran. Und da fragst du dich natürlich manchmal, ey, soll ich mir jetzt alles noch weiter antun? Gegen Ende der Karriere hatte ich das viel weniger, weil dieses große Ziel Olympische Spiele war immer da und das treibt dich an und egal wie kaputt du bist, aber da fängt natürlich irgendwann der Körper an, auch ein bisschen zu rebellieren. Also du gehst jeden Abend mit Schmerzen ins Bett. Die Frage ist, wie stark sind die und sind die bedenklich oder ist einfach nur die Muskulatur zu, weil das ist auch unser Dauerzustand so, ne? Aber und das sind natürlich Phasen, die hatte ich auch, aber ich hatte das sehr wenig, also ich habe sehr wenig mit mir selber diskutiert, weil mein innerer Antrieb sehr groß war. Da bin ich auch froh, weil das weiß, dass es nicht immer so ist.
Okay. Und hast du das auch in anderen Bereichen, wo du sagst so, okay, da, also da jetzt auch und weiß ich nicht, Arbeit jetzt und natürlich in die anderen Themen, Studium, oder war das schon speziell dieses Ringen, Sport und Olympia?
Also ich habe das schon, dass ich ehrgeizig bin und wenn ich gut sein will, dann zieht sich das schon über alle Bereiche, aber ich kann und muss priorisieren und bei mir war damals, okay, ich mache mein Studium, ich mache mein Bachelor, mein Master, weil ich das muss, weil ich kein Geld sonst verdiene und weil meine Eltern sagen, nur so darfst du das weitermachen. Aber es hatte keine Prio für mich. Also mein Abi war absolut durchschnittlich, eher schlecht, glaube ich. Oder also könnte, hätte viel besser sein können, aber es war gar keine Priorität für mich. Und so ist das bei mir. Es gibt Sachen, da will ich unbedingt gut sein und dann habe ich auch gar keinen Stress damit, Sonderschichten einzulegen, auch jetzt, was diese Speaker-Tätigkeit oder sowas angeht, ne? Aber es gibt auch Sachen, da habe ich durch das, dass ich in diesem einen Bereich so sehr nach Perfektion gestrebt habe und wirklich mit Schlafen, mit Ernährung, also ich war da auch sehr extrem, muss man sagen, ne? Also mit Schlaf, mit Ernährung, mit Krankheit, mit Prävention, habe ich gar nicht so viele Ressourcen, das woanders zu machen. Weißt du, wie ich meine? Also du wirst mich jetzt niemals erleben nach meiner Karriere, dass ich jetzt anfange, Marathon zu laufen oder irgendwie High Rocks, so wie das total viele Athletinnen machen, so oder jetzt irgendwas Banales, Krasses, weil jetzt ich wirklich so ein bisschen dieses Streben nach Perfektion so viele Jahre gemacht habe und jetzt bin ich gerade so, erstmal den Moment zu leben, zu genießen, trotzdem natürlich Sport zu machen, gesund zu bleiben, aber ich brauche das jetzt nicht in jedem Bereich überall außergewöhnlich gut zu sein.
Aber du würdest schon sagen, das muss gar nicht sein. Also wenn man das einmal jetzt Exzellenz erreicht hat, kann man danach auch einfach sagen, so jetzt mache ich mal ein bisschen easy, ne, an den ganzen Sachen.
Also ich weiß nicht, ob es an Exzellenz liegt oder nicht. Ich dachte natürlich immer, dass dieser Goldstandard Olympische Spiele, ne, dass das so das ist, was ich brauche für mein letztes Tüpfelchen, ne, so. Und ich war schon Weltmeisterin, ich hatte schon viel erreicht, so ich hatte ein gutes Leben, aber ich dachte, das fehlt so. Und in meinem Fall, das habe ich aber dann auch erst auf dem Weg dahin und auch vor allem mit in den Jahren danach gemerkt, braucht das gar nicht. Also, verstehst du, das sind nicht meine Werte. Meine Werte sind nicht materialistisch, Geld, Autos, ne? Sonst hätte ich hier wahrscheinlich auch nicht Ringen so lange gemacht. Aber auch das, also, ich will Spaß haben. Und Ringen hat mir unfassbar viel Spaß gegeben. Gewinnen macht Spaß, sich herausfordern macht Spaß, Grenzen zu überschreiten und besser zu werden. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Und das ist das, was mir jetzt natürlich manchmal fehlt. Dieser Fokus auf mich, den ich, ne, oder mal wirklich so die Energie zu haben. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich muss ganz anders haushalten. So, meine Ressourcen sind total begrenzt und das ist jetzt die Zeit so. Ich bin total dankbar. Aber ich weiß, das geht jetzt gerade gar nicht. Und jetzt wie verrückt diesem Ideal oder auch einem Körperbild oder so nachzujagen, das kann ich gar nicht. Ich kann nur ganz oder gar nicht und ich wüsste, ich wäre da nur genervt. Und Exzellenz, ja, es gibt sicherlich Menschen, die streben extrem nach Exzellenz. Ich dachte, ich bin das auch, aber ich habe gemerkt, dass das ist es gar nicht tatsächlich. Also ich brauche das nicht zum Glücklichsein, weißt du?
Ja, ist ja gut, ist ja interessant, ist ja auf jeden Fall schon mal gut, dass man das weiß. Sprechen wir mal ein bisschen über das Thema, wie schafft man das, sein Leben da zu schneidern, dass man das schafft und auch, was passiert parallel noch? Weil jetzt, du hast jetzt einen Job, du hast studiert nebenbei, das heißt, du hattest ja schon noch was nichts damit zu tun hatte, parallel. Hat das genervt während der Vorbereitung aufs Ringen und auf die Olympischen Spiele oder war das okay und war das vielleicht sogar gut?
Auch beides tatsächlich. Also ich muss sagen, so in der Schule war das alles noch entspannt, weil das ist natürlich auch international vergleichbar. Da sind alle in der Schule, da haben alle die gleichen Bedingungen, ne? Dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo in anderen Ländern die Athleten, Athletinnen irgendwie zu Profis werden, ne? Und da wird es für uns halt genau schwer. Und da verlieren wir tatsächlich auch die allermeisten wirklichen Nachwuchstalente, weil dann musst du dich entscheiden, ne? Wie verdiene ich mein Geld? Studiere ich, ne? Also es ist so, die Karriere geht total auf Kosten von Leistungssport. Und es gibt ein paar, die schaffen das beides. Bei mir lief es jetzt auch mit einem Masterabschluss und Berufserfahrung im Gesundheitsmanagement und so lief es ganz gut. Ich hatte tolle Arbeitgeber, die aber wirklich auch sportfördernd waren. Aber ich habe auch ganz blöde Zeiten gehabt, ne, wo mir viel versprochen wurde und wo ich dann da in einem Fitnessstudio war und jeden Abend arbeiten musste und Lehrer hatte, die das immer kritisiert haben, diese Fehlstunden. Ne? Und das ist das auch bei mir so ein bisschen gewesen, der innere Antrieb, so denen es zu beweisen, dass man das schaffen kann. Es war immer dieses, du musst dich entscheiden und eine Frau, das gehört doch nicht. Und im Ringen sowieso nicht. Und warum und wofür? Und das war so ein bisschen auch das, was ich unbedingt schaffen wollte, was aber auch stressig war, wo ich auch wirklich dann teilweise mal kurz vorm Burnout war. Und hinten raus war es Gold wert, weil du wirst natürlich in der anderen Art belastbar, wenn du das schaffst, einigermaßen natürlich zu steuern. Und für mich war ganz wichtig, diese Bodenhaftung, dieser Kontakt zum ganz normalen Leben, zu Arbeitskollegen, zu den ganz normalen Themen, zu Menschen, die ich war dann im Gesundheitsmanagement in einem tollen Unternehmen hier im Schwarzwald und einfach mit denen zusammenzuarbeiten und auch mal über was anderes. Natürlich ging es auch immer wieder um den Sport und ich war auch immer wieder weg, aber auch wirklich mal um das, ne? Und zum Beispiel, das hat mir auch ganz viel Druck genommen, wenn ich auf einem Turnier war und ich wusste, es ist nicht gut gelaufen, es ändert sich nichts für mich, weil ich verdiene mein Geld sowieso so. Klar, ich hatte dann ein bisschen Sponsoren und Partner, aber ich verdiene mein Geld, weil ich arbeiten gehe und ich komme da zur Arbeit am Montag und die sind genauso zu mir, wie wenn ich gewonnen habe. So, und das nimmt ganz viel Druck. Das nimmt natürlich auch viel Ressourcen für Regeneration, für Schlaf und so, das muss ich schon sagen. Also je älter ich wurde, desto schwieriger war das, unter einen Hut zu bekommen. Aber das ist auch schon das, was jetzt wirklich von ganz oben, von den Sportverbänden so ein bisschen gewollt ist. Eine duale Karriere, dass der Athlet, der dann auch noch was anderes hat, eine Sicherheit, wenn es nicht gut läuft, ne, und auch einfach, ja, für den Kopf. Also ich glaube, das Backup zu haben, gibt viel mehr, als es nimmt, weißt du, wenn man es gut steuert.
Ich habe selber mal Leistungssport gemacht. Ich glaube nicht, dass die noch eine Leistungssportkarriere vor sich haben, einfach aufgrund des Alters. Aber Kinder haben, die das vielleicht können oder die man vielleicht aufgrund von Talent auch dahin bewegen könnte. Das ist ja auch immer so ein bisschen was die Eltern mitsteuern müssen und dürfen oder sollten, weil natürlich jemand mit 5, 6 das noch nicht so richtig greifen kann, was das überhaupt bedeutet, jetzt irgendwie da im Stützpunkt zu sein oder wie auch immer. Würdest du sagen, du empfiehlst das auch für Kinder?
Ja, also bei uns, der Unterschied ist, also du bist mit 5, 6 nicht an einem Stützpunkt. Du fängst, so wie ich gesagt habe, an mit Bambini-Training einmal in der Woche. Das ist wie Kinderturnen, so ein bisschen aufgebaut, nur etwas wilder und lauter, würde ich sagen. Sondern irgendwann geht das weiter, dass du dann in das Vereinstraining richtig, in das Swingertraining einsteigst, dann lernen die dann, ne, diese Technik und sowas erstmal. Das heißt auch nicht sofort Wettkampfsport. Wenn du willst, ja, musst du aber nicht. Ne? Dann sind die da erstmal, sag ich mal, bis die 10 sind. So, dann wird sie schon rausstellen, sind sie ambitioniert, vielleicht machen sie dann nochmal eine Einheit mehr. So. Aber ich sag mal, bei uns bist du wirklich da in den Leistungssport einsteigst. So, dann bist du schon älter. Das ist jetzt nicht wie mit dem Turnen, wo du schon irgendwie mit 10 Jahren in den Bundeskader musst und dich auch entscheiden musst.
Okay.
Das geht bei uns gar nicht. Du kannst das erste Mal international starten, wenn du 15 bist.
Okay.
Das wächst Step by Step heran. Das kann man auch nicht entscheiden. Also selbst wenn du ein wahnsinnig talentiertes Kind hast, mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, heißt das lange nicht, dass das oben ankommt tatsächlich. Also Talent ist immer gut, aber man muss sagen, in unserer Sportart, wir sind gar nicht so aus auf die mega talentierten Kinder, weil Linge ist besonders eins, egal wie viel Talent du hast, harte Arbeit. Und deswegen, worauf wir hinaus sind tatsächlich die Lauten, die Wilden, die gerne auch mal irgendwo auffallen, wo die Eltern vielleicht auch so denken, ne, das ist nichts für den oder die auch wenig Angst haben. Aber auch wenn du Angst hast, egal. Wir sind eigentlich eher auf die aus, die auch bereit sind, sich mal anzustrengen. Weißt du, ich meine, Ringen ist einfach ein bisschen härter. Da kriegst du auch mal Seitenstechen oder da kriegst du auch mal, da stößt du mal Kopf an Kopf. So, weißt du, wie ich meine? Und das lernt man natürlich auch. Aber es geht uns nicht darum, das größte Talent zu haben, weil das habe ich auch gelernt. Die mit viel Talent gesegnet sind, haben eher ein Problem mit harter Arbeit oder lernen das halt oftmals zu spät. Wenn du beides hast, perfekt. Aber was du am Ende haben musst, um gut zu sein, ist Fleiß und Disziplin. Und deswegen sollte jeder seine Kinder zum Ringen schicken. Vor allem auch die Mädchen. Weil das, selbst wenn die nie Kämpfe machen, nie Wettkämpfe bestreiten, das Selbstbewusstsein, das du dadurch bekommst, dieses Auftreten, die Kraft, den Mut auch, ne, das ist die beste Prävention vor allen möglichen, schwierigen Situationen. Ich weiß, zu mir sagen auch mal, ja, du bist auch groß und Ding, aber ich war das nicht. Ich war immer die Kleinste in der Klasse, die Dünnste in der Klasse, so, ne? Aber die mit der größten Klappe, ich dachte halt immer, ich wäre die Stärkste, die Beste. Ich war das wahrscheinlich nicht, aber ich hatte halt dieses Selbstbewusstsein durch den Sport. Dieses dauert mit Jungs zu kämpfen und die auch mal zu besiegen, das hat mir halt sehr viel gegeben. Und ich hatte nie Probleme auf der Straße, im Club, egal.
Ja, cool. Du, zwei Fragen noch. Erste Frage, wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest, was dir das ganze, die ganze Sportkarriere gegeben hat, was du heute auch noch anwendest. Also eine Sache, für was würdest du da nennen?
Frage, ich schwanke zwischen dranbleiben und harte Arbeit zahlt sich aus. Und ja, ich glaube, das ist noch mehr. Deinen Zustand zu steuern über den Kopf, ne, deine Gedanken zu kontrollieren. Nicht immer nur im Thema Druck, sondern wirklich dich selber bewusst wahrzunehmen und dir auch zuzuhören, zu wissen, wer du bist. Das wirklich, was ich gelernt habe, auch durch mein Training, mentales Training, wer bin ich und wie nehme ich mein Leben in die Hand? Weißt du, ich meine, man kann das entscheiden. Man kann seine Gedanken kontrollieren und steuern. Nicht immer, ne? Aber ich glaube, das ist das, was mir der Sport am meisten beigebracht hat. So Stärke entsteht im Kopf. Und wie?
Sehr cool. Hier hören viele Leute zu, die sind aus der Wirtschaft und sind vielleicht auch Arbeitgeber von Leuten, die Leistungssport machen oder sind natürlich auch Leute, die immer mal wieder für so eine Art Keynote anfragen können. Wenn du an die Zielgruppe denkst, was wäre so deine Message an die oder was würdest du denen gerne mitgeben nach draußen?
Ja, also ich habe es jetzt auch gelernt durch die letzten Jahre, wo ich so Keynotes eben genau in diesem Bereich halten durfte. Das ist natürlich auch ein, wie du sagst, ein Bereich, wo du sehr oft angefragt wirst, ne? Und die Parallelen sind extrem groß. Also am Ende erfolgreich sein zu wollen, so, was macht Menschen erfolgreich? Das sind ähnliche Aspekte. Weil bei mir sieht das natürlich anders aus im Alltag wie bei einem CEO. Die Attribute sind die gleichen. Wie lebt man das aus? Wie geht man damit um? Wie übernimmt man Führung? Also Führung, die funktioniert, weißt du? Und nicht die einfach nur mit ich dirigiere von oben und klopp oben drauf und mach jetzt mal. Ne? Wie kann man Motivation intrinsisch gestalten? Nicht nur dieses extrinsisch, ja, wir wollen Zahlen, wir wollen Geld, wir wollen das. Ne? Wenn du gut sein willst, das eint uns. Egal ob Leistungssportler oder Unternehmer. Ne? Das sage ich auch immer. Wir sind bereit, Dinge zu tun, die andere nicht bereit sind, um erfolgreich zu sein. Und da lässt sich, glaube ich, ganz, ganz viel aufeinander übertragen. Und da gibt es auch sehr viele Formate, ne, was der Leistungssport der Wirtschaft beibringen kann und andersrum. So. Und das versuche ich eigentlich auch so in meiner Keynote so zu vermitteln. Ne? Also so auch meine ganz banalen Beispiele, Herausforderungen, Rückschläge, wie ich damit umgegangen bin und wie man das vielleicht auch im Alltag, ob es jetzt die Mama ist, die dieselben Probleme hat wie ich, die genauso müde ist durch schlaflose Nächte, oder ist es der CEO, der wirklich jeden Tag da millionenschwere Entscheidungen treffen muss. Ne? Aber am Ende sind es dieselben Sachen. So, wir sind alle nur Menschen, wir haben alle unsere Probleme und alle unsere Herausforderungen und am Ende ist es, wie man damit umgeht. Und das ist so ein bisschen das, was ich mit meiner Keynote auch versuche zu vermitteln. Und ich finde es auch immer mega spannend, weil genau wie ich da ein bisschen mein Wissen teilen darf, lerne ich natürlich auch immer von ihnen. So, das ist einfach so ein Austausch, der funktioniert mega gut. Und was ich auch gelernt habe, ist, je erfolgreicher eine Person ist, desto positiver ist sie auch einer anderen eingestellt. Weißt du, wie ich meine? So, die kann das total anerkennen, Erfolg, und tauscht sich da total gerne drüber aus. So, ne? Das ist, deswegen macht das natürlich mega Spaß. Also, und damit meine ich nicht, je erfolgreicher, wie viel Gehalt jemand hat, sondern, ja, ne, auf seiner Basis erfolgreich.
Cool. Hey, Marlene, das hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe einiges gelernt natürlich und auch viel mitgenommen. Das haben sicherlich die Leute, die zugehört haben, auch. Ich fand besonders interessant auch den Aspekt, den du zum Schluss genannt hast, mit dem, dass die Gedanken natürlich dein Verhalten steuern und dass man in der Hand hat, was man tut, wie man denkt und wie man dann natürlich seine Gedanken in Realität umwandelt. Ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. War super.
Gerne. Danke für die Einladung.
Super. Wer jetzt noch zuhört, hat wie immer bis zum Schluss durchgehört. Herzlichen Dank euch. Ich freue mich natürlich immer über Feedback. Aline sich auch. Das heißt, wir linken alles unten, ja, zu den Webseiten und vielleicht auch zu den Profilen auf Social Media. Dann könnt ihr jetzt im Podcast absteigen und schauen, wo ihr noch weiter Infos kriegt. Wer natürlich Interesse hat, mit Aline auch in Verbindung zu treten, der kann das wahrscheinlich auch über die Shownotes oder ihr fragt einfach bei mir, dann mache ich ein Intro. Wenn es was Seriöses ist, dann mache ich das natürlich auch immer gern. Und Aline, wir hören uns beim nächsten Gespräch. Ich freue mich, bis bald.